Willkommen bei Szenario von Neuen Wegen, der Podcast mit dem Blick über den Tellerrand. Willkommen bei der 6. Ausgabe von Szenario. Mein heutiger Gast ist Anna Rammert. Willkommen. Vielleicht magst du dich zu Beginn gleich mal selbst vorstellen.
Ja, mein Name ist Anna Rammert. Ich wohne in Graz. Ich arbeite in Graz und in Feldbach. Feldbach ist in der schönen Südoststeiermark. Ich bin 35 Jahre und arbeite als Mental- und Bewegungstrainerin mit Einzelpersonen, mit Firmen, mache Bewegungstraining in Gruppen auch, unterstütze Menschen einfach in unterschiedlichen Situationen mit ihrem Leben gut umzugehen.
Das ist ja jetzt etwas, wo man sich denkt, das ist jetzt nicht unbedingt der Berufswunsch, den man schon mit 14 hat und sagt, ja, wenn ich erwachsen bin, dann bin ich Mentaltrainerin. Wie bist du eigentlich dorthin gekommen?
Das habe ich nicht von Anfang an gewusst, dass ich einmal als Mentaltrainerin arbeiten werde. Wenn ich ganz ehrlich bin, war mein erster Berufswunsch in der Volksschule Rettungsschwimmerin zu werden. Ja, da war damals gerade die Serie Baywatch so modern. Und ja, mir hat es voll Spaß gemacht, am Meer zu leben und einfach am Strand auf und ab zu gehen und Leute aus dem Wasser zu ziehen. Das habe ich voll super gefunden. Ja, zu dem ist es dann nicht gekommen, weil ich in Österreich geblieben bin und es leider ja kein Meer gibt in Österreich. Ja.
Du hättest im Schwimmbad von Feldbach vielleicht Rettungsschwimmerin werden können.
Ja, das war mir dann doch zu wenig spannend irgendwie. Also ich habe mir das schon so vorgestellt mit Meer und Strand und so, aber ja. Okay. Dann war mein nächster Berufswunsch, Lehrerin zu werden. Das habe ich dann auch eine Zeit lang verfolgt. Also ich habe Sportwissenschaften studiert und Wirtschaftspädagogik und habe nach dem Studium dann 5 Jahre lang an einer Privatschule unterrichtet. Sport, also Turnunterricht und alle möglichen Fächer. Also Wirtschaft habe ich eigentlich nie wirklich unterrichtet. Das kann ich jetzt in meiner Selbstständigkeit sehr gut brauchen. Zum Unterrichten hat dann ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, die Leidenschaft gefällt.
Okay. Ja. Jetzt ist ja Wirtschaftspädagogik auch was, ich hätte, glaube ich, mit 18 gar nicht gewusst, dass es das gibt. Wie bist du zur Wirtschaftspädagogik gekommen?
Das war so, meine Eltern haben ein Elektrounternehmen und ich habe schon sehr früh immer mitgearbeitet. Also ich habe auf der Baustelle mitgearbeitet, Elektroinstallation, habe im Verkauf gearbeitet und auch im Büro. Also habe Buchhaltung gemacht, habe meine Eltern dabei unterstützt und auch während dem Studium immer nebenbei gearbeitet. Und dann war es so, dass ich eigentlich wollte ich Sportpark gehen, weil ich immer schon sehr vom Sport fasziniert war. Und ich habe schon, seit ich klein war, habe ich Volleyball gespielt. Und dann war es aber so, dass es irgendwie nicht ganz gepasst hat und wir in Feldbach immer Handelsakademie haben und ich dann Handelsakademie gegangen bin. Und nach der Schule, also nach der Matura, war dann die Überlegung, eben BEDAG zu machen. Und da war es damals ein bisschen, ja, auch gerade in den Medien, glaube ich, dass eben die Berufsaussichten für Lehrerinnen nicht so gut waren. Und da mit Rücksprache mit meinen Eltern habe ich mich dann entschieden, Sport zu studieren. Und wollte dann aber was Zweites dazu machen. Und so ist es dann zur Wirtschaftspädagogik gekommen. Weil BWL allein wollte ich nicht machen, weil mich Pädagogik einfach immer interessiert hat. Und ja, habe dann die Kombination gewählt und habe dann in Graz angefangen, habe Sport- und Wirtschaftspädagogik in Graz begonnen und mein damaliger Freund ist dann nach Innsbruck gegangen und eben dann immer besucht am Wochenende und das hat mir irrsinnig gut gefallen, die Stadt mit den Bergen und ja, ich war einfach voll begeistert von Tirol und bin dann nach Tirol nachgegangen und habe dann in Tirol mein Wirtschaftspädagogikstudium abgeschlossen. Bin dann aber wieder zurück nach Graz, weil es einen Studienplanwechsel gerade gegeben hat und ich wollte im alten Studienplan bleiben und habe dann das Sportstudium in Graz beendet. Und schon während des Studiums eigentlich bin ich in Richtung Mentaltraining gegangen. Meine erste Diplomarbeit fürs Wirtschaftspädagogikstudium, da habe ich lange überlegt, in welche Richtung ich gehen soll. Da war auch zuerst die Überlegung, in Richtung Unternehmensbewertung zu gehen, das habe ich dann lassen, weil ich doch mehr von der pädagogischen Seite fasziniert war und habe dann über emotionale Befindlichkeit im Wirtschaftsunterricht von Lehrenden geschrieben. Also wie sich die Emotionen von Lehrerinnen und Lehrern auf die Schüler und Schülerinnen auswirken. Und hab das qualitativ geschrieben. Also ich habe Interviews mit Lehrenden geführt. Das war voll interessant. Also ich habe da sehr viel über Gefühle, Emotionen nachgelesen, recherchiert. Und das war so der erste Baustein in die Richtung Mentaltraining. Dann war noch etwas ausschlaggebend, warum es dann in Richtung Mentaltraining gegangen ist. Das war ein persönlicher Schicksalsschlag, wo ich lange nicht gewusst habe, wie damit umgehen. Und da bin ich eigentlich durch eine Freundin aufs Mentaltraining gekommen. Habe dann Ausbildungen angefangen, schon während dem Studium, und habe dann auch meine zweite Diplomarbeit über Mentaltraining im Hallenvolleyball geschrieben. Weil ich habe immer Volleyball eigentlich seit meiner Kindheit dann gespielt, auch leistungsmäßig, und auch immer als Trainerin gearbeitet. Und habe dann eine Zeit lang in Feldbach als Spielertrainerin gearbeitet. Und Spielertrainerin zu sein, ist sehr anstrengend. Weil erstens einmal ist es deine Aufgabe, die Mannschaft zu führen, aber auch wenn du selber mitspielst, die Spielerinnen natürlich sehr stark auf dich reagieren. Das heißt, je nachdem, wie es dir emotional geht und wie du das nach außen tragst, spielt auch die ganze Mannschaft. Und da hat mir das Mentaltraining sehr viel geholfen. Im Zuge meiner zweiten Diplomarbeit habe ich mich dann noch intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt, habe dann die zweite Ausbildung zur diplomierten Mentaltrainerin abgeschlossen und habe dann auch gleich angefangen zu arbeiten in dem Bereich.
Also gerade beim Sport hört man ja oft von den Mentaltrainern, auch von Spitzensportlern, so Einzelkämpfern quasi, Skifahrern und Tennisspielern. Mhm. Aber wenn es um Mannschaftspsychologie und die mentale Befindlichkeit von Mannschaften geht, hört man eigentlich relativ wenig. Deshalb finde ich das ganz interessant. Hast du das dann auch qualitativ gemacht? Also hast du mit anderen Trainern gesprochen? Hast du mit Spielern gesprochen? Wie war das?
Das war ein theoretischer Teil, wo ich halt herausgearbeitet habe, was Mentaltraining überhaupt ist und speziell auf den Mannschaftssport. Und habe dann Übungen mit meiner Mannschaft gemacht, die ich in die Diplomarbeit genommen habe. Die ich einfach dokumentiert habe. Also ja, so war das ungefähr.
Und du hast gesagt, du hast dann aber trotzdem ein paar Jahre als Lehrerin gearbeitet. Mhm. Wie du schon diese Ausbildung gehabt hast. Mhm. Was hat dir eigentlich die Ausbildung dann beim Lehrersein gebracht?
Boah, also für mich ist es echt... Also Hut ab vor Lehrerinnen und Lehrern, die keine Ausbildung in die Richtung haben. Weil meiner Meinung ist, dass im Studium viel zu wenig auf das Wert gelegt wird. Wenn man sich das nicht irgendwie nacharbeitet, recherchiert, Ausbildungen macht, finde ich es sehr schwierig. Würde ich es sehr schwierig finden zu unterrichten. Also ich habe gerade als Lehrerin habe ich gemerkt, wie sehr ich die Mentaltrainerausbildung gebraucht habe. Weil du einfach, wenn du eine Klasse unterrichtest, mit den Emotionen der Schüler, mit deinen, Dinge nicht persönlich nehmen. Wie geht man um mit Ärger, mit Frust? Wie geht man um mit Leistungsbeurteilung? Wie wird Leistung gesehen? Einfach und die Fähigkeit zu reflektieren, finde ich als Lehrer so wichtig. Wenn du die nicht hast, ist es schwierig. Und auch für die Kinder.
Jetzt hast du ja dann aber trotzdem, ich glaube nach 5 Jahren oder so, dich doch entschlossen, dass du dich selbstständig machst. Mhm. Ich spreche immer wieder mit Leuten, die dann quasi ihren Lebensweg noch einmal geändert haben. Wie reift so eine Entscheidung, dass man jetzt sagt, ich gebe so etwas halbwegs Sicheres wie das Lehrerdasein auf und gründe jetzt quasi meine eigene Firma?
Es war so, ich habe immer gesagt, ich unterrichte solange es mir Freude macht. Weil das bin ich mir und den Schülern schuldig. Weil ich habe auch teilweise in meiner Laufbahn Lehrerinnen erlebt, die halt frustriert sind und das wollte ich nie. Ich wollte immer irgendwie Freude weitergeben. Und irgendwann ist der Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, da ist irgendwie fehlt was. Und mir hat halt auch, wenn ich ganz ehrlich bin, mir hat das Mentaltraining gefehlt. Ich habe das so gern gemacht und habe dann versucht, eine Zeit lang das zu kombinieren. Aber ich war halt auch Klassenlehrerin und wenn man Klassenlehrerin ist und das gern macht und das ernst nimmt, dann ist das wirklich nicht wenig Arbeit. Und deswegen habe ich mich dann entschlossen, wieder in eine andere Richtung zu gehen.
Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
Das war jetzt vor 1,5 Jahren.
Vor 1,5 Jahren.
Also zu unterrichten habe ich eigentlich erst letzten Sommer dann aufgehört. Also ich habe dann die Stunden reduziert, habe mir gedacht, vielleicht funktioniert es so. Habe aber gemerkt, wenn ich wirklich einen Schritt in eine andere Richtung gehe, dann muss das ganz sein. Mhm. Ja.
Du hast aber auch den Sport quasi nicht außen vor lassen. Also du hast immer wieder so Trainings gemacht. Magst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie du diese Sportwissenschaft oder Sporttrainer weitergeführt hast?
Ja, ich mache schon ganz lang Wirbelsäulengymnastik mit Leuten. Eine meiner Lieblingseinheiten ist die in Auersbach bei Feldbach. Da arbeite ich mit Pensionistinnen und das macht mir so viel Spaß. Wir haben so eine Gaude. Und bei mir schauen die Einheiten, die ich mache, relativ ähnlich aus. Also ich mache immer ein Warm-up am Anfang. Dann gibt es eben Mobilisieren, Kräftigen, Dehnen. Und zum Schluss dann mache ich immer eine Entspannungsreise, Meditation in die Richtung. Und ich merke, das taugt den Leuten irrsinnig und mir auch. Also ja. Und was ich auch voriges Jahr begonnen habe, das war eigentlich ein Zufall auch, dass ein ehemaliger Kunde an mich herangetreten ist, ob ich auch was in Richtung betriebliche Gesundheitsförderung mache. Und so habe ich dann letztes Jahr begonnen, mit Firmen zu arbeiten. Ich gehe in Firmen und mache Bewegung mit den Leuten. Bewegung und Mentaltraining. Also ein Kombi eigentlich draus, was ich voll spannend finde. Vor allem die Kombination ist super, weil durch das Mentaltraining ist nichts anderes als ein Training der Gedanken. So wie du deinen Körper trainierst, deine Muskeln, ist es auch wichtig, deine Gedanken zu trainieren. Vielleicht kurz erklärt.
Ja, genau. Also, passt, ja. Vielleicht ein, zwei Beispiele.
Das ist so, ich stelle mir den Kopf immer so vor wie ein Straßennetzwerk. Das heißt, du hast da ein Straßensystem in deinem Kopf und gewisse Straßen sind halt dicke Autobahnen. Und gewisse Straßen existieren vielleicht noch nicht oder sind so kleine Waldwege, die man noch suchen muss. Und wenn man jetzt so eingefahrene Muster hat, beim Essen zum Beispiel auch, oder eben auch, dass man sagt, man hat so einen riesen Schweinehund. Und ja, das sagen wir, man hat eine schlechte Angewohnheit, wo man merkt, die möchte man eigentlich jetzt nicht mehr mittragen länger. Und meistens sind so schlechte Angewohnheiten echt fette Autobahnen im Kopf. Und da finde ich, wenn man sowas ändern möchte, ist eine Unterstützung von außen wirklich wichtig. Weil allein ist es verdammt schwer. Weil es eben so viel Ablenkungen gibt. Das heißt, man trainiert, so wie wenn du sagst, okay, du trainierst jetzt für einen Marathon, dann ist es wichtig, dass du einen Trainingsplan hast. Und genauso wichtig ist ein Trainingsplan deiner Gedanken quasi, wenn du schlechte Gewohnheiten ändern möchtest. Weil diese Autobahnen so verführerisch sind. Man möchte halt immer wieder rauffahren, weil es so bekannt und so easy und man weiß, wo man abfährt, man weiß, wo es lang geht. Ja. Und neue Gewohnheiten zu lernen ist nicht so einfach.
Das heißt, du musst den Waldweg zuerst einmal öfter gehen, dann musst du vielleicht ein bisschen ein paar Bäume abholzen und den Weg verbreitern. Also, aber was sind da jetzt so Schritte? Was machst du da?
Ich habe da sowohl beim Bewegungsteil als auch beim mentalen Teil habe ich so ein 3-Wochen-Programm, wo ich den Leuten sage, es ist ganz wichtig, nur ganz kleine Sachen umzustellen. Also wenn man jetzt die Bewegung hernimmt und man sagt, man möchte sich mehr bewegen, oder viele Leute kommen auch zu mir, weil sie Probleme mit der Wirbelsäule haben, also im Lendenbereich oder Halswirbelbereich wird auch immer mehr, eben durch die Computerarbeit, durchs Handy und so, dass die Leute immer mehr auch Bandscheibenprobleme im HWS-Bereich bekommen. Und da zeige ich den Leuten dann unterschiedliche Übungen. Und sie dürfen sich ihre 3 Lieblingsübungen aussuchen. Das ist mir ganz wichtig, weil man sollte die Übung gern machen. Dann ist es leichter, das umzusetzen. Weil wenn man schon mit der Einstellung hingeht, boah, ja, die Übung, ich mag es eigentlich gar nicht machen, dann wird es schwer. Ja, und dann suchen sie die Leute ihre 3 Lieblingsübungen aus. Das dauert täglich nicht länger als 2-3 Minuten. Und ich sage ihnen, dass sie diese Übung 3 Wochen lang jeden Tag machen sollen. Wann du das machst, ist egal. Einfach, wann es für dich am einfachsten ist. Ob das jetzt in der Früh nach dem Aufstehen ist, in der Mittagspause, zwischendurch oder am Abend, ist eigentlich egal. Hauptsache einmal am Tag. Vergisst man einen Tag, fangen die 3 Wochen von vorne an. Es hat einen doppelten Hintergrund. Das eine ist, dass man sich bewegt und das zweite ist, dass man so die neuen Wege im Gehirn etabliert.
Und quasi, wenn du das einen Tag nicht machst, wächst der Weg wieder zu.
Nein, er wächst nicht zu, aber aus einem Tag werden 2, aus 3 und so weiter. Und man soll auch damit umgehen lernen, auch wenn man mal ein Wochenende hat, wo man Familienfeier hat und man macht seine Übungen nicht, dann fange ich am Montag aber wieder an. Also das heißt, es soll so selbstverständlich werden. Wie wenn man sagt, man legt sich am Abend ein Buch hin und liest eine halbe Stunde. So sollten Übungen auch so selbstverständlich werden, weil Bewegung halt für den Körper irrsinnig wichtig ist. Weil unser Körper für Bewegung einfach geschaffen ist. Und alles, was sich nicht bewegt, das verkümmert irgendwie. Das bildet sich zurück.
Ist klar. Und nach diesen 3 Wochen sollte man dann automatisch diese 3 Übungen weitermachen oder soll man sich dann was anderem widmen und sagen, jetzt macht man neue 3 Übungen? Also was ist da der Plan?
Ich mache das immer unterschiedlich, weil ich bin nicht so ein Fan davon, ein Programm für jeden, dass es ein Programm gibt, das jeder verwendet, also wo jeder das Gleiche macht. Quasi, weil wir sind so unterschiedlich, aufgewachsen, haben unterschiedliche Arbeitsplätze, Bedingungen, unterschiedliche Vorlieben. Deswegen sage ich da immer, wenn die Übungen zum Beispiel dir nur taugen, dann mach's weiter. Wenn du sagst, du hättest gern neue, manche Leute machen dann auch mehr. Also hätten gern noch mehr Übungen, weil irgendwann kommt der Punkt, wo ich dann merke, es tut mir gut. Und ohne die Übung fühle ich mich nicht so frisch, wie wenn ich es mache.
Und machst du das in der Gruppe bei so Firmen zum Beispiel oder mit jedem Einzelnen? Wie funktioniert das? Wie groß sind diese Gruppen zum Beispiel?
Das ist auch wieder ganz unterschiedlich, weil eine Firma habe ich zum Beispiel jetzt im Moment, wo die Mitarbeiterinnen im Verkauf arbeiten. Da haben wir zuerst versucht, das in der Gruppe zu machen, aber die haben ja ein tägliches Geschäft. Das heißt, es kommen Kunden rein. Das haben wir dann ziemlich schnell umgestellt, dass ich sie einzeln coache. Einzeln kurze Zeit, ihnen die Übungen zeige und dann kommt die nächste. So ist es besser gegangen, das während den Geschäftszeiten zu machen, als Beispiel. Bei einer anderen Firma ist es so, da mache ich sowohl Bewegungstraining als auch Mentaltraining. Da ist es so, dass ich zum Bewegungstraining in die Firma komme, das Mentaltraining bei mir in der Praxis mache. Weil ich da die Erfahrung gemacht habe, dass es gut ist, wenn du die Leute wegholst vom Arbeitsplatz. Das tut ihnen gut.
Und das dürfen sie während der Arbeitszeit machen oder ist das dann außerhalb der Arbeitszeit?
Das ist unterschiedlich. Das kommt viel auf die Führung drauf an. Manche sagen, sie zahlen das Mentaltraining, es ist in der Freizeit. Andere sagen, okay, Arbeitszeit und das Mentaltraining wird bezahlt. Bei manchen ist es so, dass sie sagen, okay, sie zahlen 4 Einheiten. Ja, das ist so, wie die Vereinbarung ist.
Was ist deiner Erfahrung nach der richtige Modus? Also wie oft müssen die Leute quasi mit dir arbeiten? Das wird ja nicht so gehen, dass du einmal hingehst, denen 3 Übungen zeigst und dann sehen die dich nie wieder, oder?
Nein, also ich begleite sie länger. Also und ein Zeitraum von einem Jahr ist ganz gut. Ich fange immer an mit knapperen Abständen. Das heißt am Anfang wöchentlich bis hin alle 2 Wochen. Das kommt auf die Größe der Firma an und auf das Budget. Und diese Abstände werden dann größer, 3 und 4 Wochen bis hin dann monatlich. Und dass man dann sagt auch, dass man sich dann nach einem Jahr noch einmal zusammensetzt zum Rückblick und Ausblick und dass ich sage, okay, ich begleite dann weiter, ich komme dann alle 3 oder 4 Monate und schaue, wie es den Leuten geht. Am Anfang mache ich es meistens so, dass ich bitte, dass jeder aus dem Unternehmen zu mir kommt, um so eine kurze Ist-Analyse zu machen. Und dann wird es den Mitarbeitern aber freigestellt, wer das Angebot in Anspruch nimmt. Weil mir es ganz wichtig ist, dass es auf Freiwilligkeit basiert.
Ist klar. Ja. Machen die Chefs auch mit?
Ja, meistens schon. Also ich bin da auch sehr dahinter, weil das auch meine Philosophie ist, dass es ganz wichtig ist, wie die Führung arbeitet. Also ja, das ist auch so wie bei Kindererziehung. Ich kann von den Kindern nichts verlangen, wenn ich es selber nicht einhalte, das checken die. Und so ist es bei Mitarbeitern genauso. Also, ja.
Jetzt ist es ja so, betriebliche Gesundheitsvorsorge ist, glaube ich, momentan recht in. Also das heißt, es wird geschaut, dass die Leute unterschiedlichste Angebote kriegen, vom Yoga übers Laufen bis hin zur Massage. Was glaubst du, wieso hat sich das in den letzten Jahren so stark entwickelt?
Ich glaube, uns geht es sehr gut generell. Also ich finde gerade in Österreich vom Arbeitsangebot, es gibt so unterschiedlichste Arbeitsplätze, Arbeitgeber und ich finde die Entwicklung sehr, sehr gut, dass man nicht immer als Arbeitnehmer nur als Bittsteller hingeht und sich quasi was in seinem Lebenslauf präsentiert, was man alles kann und der Firma zur Verfügung stellt, sondern dass sich das ein bisschen gewandelt hat und quasi der Arbeitgeber auch in einem Vorstellungsgespräch quasi anbietet, was er in der Firma alles für Angebote für die Mitarbeiterinnen hat. Warum der Wandel? Also, und ich glaube, der Punkt mit Burnout ist glaube ich, einer der wichtigsten. Das hat es davor nicht gegeben. Und ich glaube, das hat wiederum mit den Medien auch zu tun, also mit unserer Technik, die jetzt zur Verfügung steht. Das heißt, wir sind immer überall erreichbar. Du kannst alles jederzeit erledigen. Und deswegen finde ich Mentaltraining auch so wichtig, dass man zum Beispiel lernst du ja auch, dein Handy wegzulegen. Und du musst jetzt andere Dinge lernen als früher. Das heißt, da ist sehr viel mehr Selbstdisziplin gefordert, weil von außen viel weniger Grenzen da sind. Weil früher war das Firmentelefon in der Firma. Jetzt hat fast jeder ein Handy, das er mit heimnimmt und ist auch am Wochenende erreichbar.
Und wo die E-Mails kommen.
Ja.
Das heißt, du bringst den Leuten auch bei, quasi so ein bisschen digital zu fasten und...
Ja, so in die Richtung auch. Also gerade wenn ich mit Führungskräften arbeite, ist das oft ein Thema. Und auch nicht immer für jeden zu jeder Zeit zur Verfügung zu stehen. Auch nicht für die Anliegen der Mitarbeiterinnen. Das heißt, dass man Termine ausmacht, diese auch einhält. Nicht zwischen Tür- und Angelgespräche. Das sind alles so Dinge, die unser System irrsinnig belasten. Und dann vergisst man Sachen. Es ist dann noch mehr Arbeit, weil irgendwie, man kann es nicht notieren, wenn man jetzt nicht beim Schreibtisch zum Beispiel sitzt. Und da arbeite ich sehr viel mit den Leuten und auch in Richtung Meditation und Entspannung. Also, dass man sich auch während der Arbeit entspannt. Also mit Atemtechnik zum Beispiel, mit sich selbst beobachten, wie fühlt man sich vor und nach einem Gespräch und währenddessen, wie geht es einem am Abend. Und das Thema halt auch Beruf und Kinder ist auch oft ein Thema. Ich habe selbst noch keine, aber ich habe viele Leute, die zu mir kommen und die diesbezüglich einfach Fragen haben, wie damit umgehen. Wie kann man trotzdem seine Hobbys zum Beispiel nachgehen, obwohl man einen Vollzeitberuf und Kinder hat. Ja.
Und jetzt ist es aber so, du arbeitest nicht nur mit Firmen, sondern ich habe gesehen, du machst auch öffentliche Vorträge. Mhm. Und hast du dann auch Privatkunden, die dann zum Beispiel nach so einem Vortrag zu dir kommen und sagen, Ma, kann ich bei Ihnen ein Mentaltraining machen oder wie läuft das?
Ja, genau. Also das teilweise bei den Vorträgen oder es spricht sich herum, mich sprechen die Leute an. Und da sind auch unterschiedlichste Dinge, warum die Leute zu mir kommen. Also auch Jugendliche zum Beispiel teilweise, die Lernprobleme haben, die sich in der Schule nicht konzentrieren können, die jetzt wenig Motivation haben zu lernen. Oder einmal habe ich einen Jungen gehabt, der sich beim Fußballtraining schwer getan hat, weil der Trainer so viel geschrien hat. Aber er hat so irrsinnig gern Fußball gespielt in der Mannschaft. Und dem habe ich geholfen, wie er besser die Emotionen des Trainers beim Trainer lassen kann. Und das mit 15.
Wow.
Und das finde ich schon irrsinnig stark. Oder auch eben das Thema Rauchen habe ich auch immer wieder mal. Wie hört man zum Rauchen auf? Welche Unterstützung brauche ich da? Und da ist es auch wieder so, ich bin kein Fan von eben einer Methode auf alle anzuwenden, weil der eine tut sich leichter, einen klaren Schnitt zu machen, wo der andere sagt, ja, ihm fällt es leichter zu reduzieren, langsam zu reduzieren, ja.
Gibt es noch was du abschließend den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest? Irgendwelche Tipps, die sie jetzt zum Beispiel im Alltag einfach so umsetzen können, ohne jetzt ein Mentaltraining zu machen bei dir?
Was ich ganz wichtig finde, dass einmal am Tag irgendwas zu machen, was man nur für sich macht. Ob das jetzt da eine Meditation ist oder sich hinzusetzen und sein Lieblingsbuch zu lesen oder einfach nur rauszugehen in der Natur, das ist bei jedem anders. Badewanne einlassen, egal was. Irgendwas, was der Seele schmeichelt, was gut tut. Und rausgehen. Einfach so viel es geht an der frischen Luftbewegung. Wir haben noch eine schöne Natur. Ich hoffe noch länger. Und das gibt einfach so viel Energie. Der Wald, die Wiese, die Blumen. Das ist was, was uns gratis zur Verfügung steht.
Das ist ein sehr schöner Schlusssatz, würde ich sagen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und den lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, danke fürs Zuhören. Es würde mich freuen, wenn ihr auch die anderen Folgen von Szenario anhört und auch das nächste Mal wieder dabei seid. Alle Infos zu dieser Sendung und zu den anderen Sendungen gibt es auf Facebook, Instagram und auch auf der Website www.szenariopodcast.com. Ciao!